Herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und Kollaps mit wirksamen Überlebensstrategien für deinen Alltagswahnsinn. Mein Name ist Selina Furter und ich bin Coach, Mentaltrainerin und stolze Mama einer süßen Tochter. In meinem Podcast bekommst du jede Woche sofort umsetzbare Coaching-Tools an die Hand, Inspirationen von anderen Working Moms und viele Nuggets zu den Themen Entspannung, mentales Training und alltagstaugliche Strategien für dein Wohlbefinden als Working Mom. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich bewegt. Viel Spaß beim Reinhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Happy Working Mom. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele spüren, aber nur wirklich wenige verstehen, und zwar über Hochsensibilität. Vielleicht kennst du das ja, du nimmst Stimmungen im Raum sofort wahr, brauchst Rückzugzeiten, fühlst dich auch schnell überreizt und fragst dich manchmal, ob du einfach nur zu empfindlich bist. Und genau darüber spreche ich heute mit Maike Wohlgemuth, Coach für Hochsensibilität, zertifizierte Hypnose-Coachin, Mama von zwei Kindern und Bildungsmentorin am Institut für Hochsensibilität. Maike hat selbst vor einigen Jahren herausgefunden, dass sie hochsensibel ist und gelernt, diese Eigenschaft nicht länger als Belastung, sondern als Ressource zu sehen. Und heute begleitet sie Eltern, pädagogische Fachkräfte und Bildungseinrichtungen dabei, Sensibilität zu verstehen, zu fördern und als Stärke zu leben. Wir sprechen gleich darüber, woran man Hochsensibilität erkennt und welche Mythen sich darum ranken, wie Eltern auch auf hochsensible Kinder, also wie sie sie stärken können und ohne sie eben zu überfordern, wie Mütter selber mit Grenzen auch umgehen können und welche konkreten Tools helfen, um mit Reizen, Kommunikation und Routinen leichter umzugehen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Maike. Schön, dich zu sehen.
Oh, vielen Dank. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Maike, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, du hast selbst als Erwachsene erkannt, dass du hochsensibel bist. Wie bist du dazu gekommen? Also das ist ja nichts, was irgendwie einem auf der Stirn steht oder sowas, sondern man muss es ja irgendwie herausfinden und ist ja auch kein Thema, was jetzt so krass populär ist. Wie war da dein Weg? Würdest du das mal beschreiben?
Und tatsächlich erinnere mich ich mich wirklich auch noch genau an die Situation, als ich das erste Mal mit dem Thema überhaupt in Berührung gekommen bin. Ich weiß, wir saßen im Sommer auf der Terrasse bei meinen Eltern und meine Mama, die ist selbst viel unterwegs als Yogalehrerin, osteopathisch unterwegs und so weiter. Und die hatte damals, kam sie von der Ausbildung zurück und sagte, du, ich habe da was ganz, ja, ich habe da ein Erlebnis gehabt. Ich hatte eine ganz tolle Thai-Yoga-Massage und da ist ganz, ganz viel passiert. Und ich wurde in dem Seminar, in dem Workshop angesprochen auf das Thema Hochsensibilität. Und ich habe da so ein Buch gelesen, ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Und ja, wollte das einfach mal mitgeben, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, vielleicht könnte das was für dich sein, vielleicht findest du dich da wieder, vielleicht magst du dann einfach mal reinschauen. Also tatsächlich war das ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr geschützter, intimer Rahmen, in dem ich da eigentlich so ein bisschen da reingestolpert bin. Und heute bin ich auch unheimlich dankbar dafür, weil das einfach ein Türöffner war, wo ich mich, ja, wo ich irgendwie neugierig war, wo ich interessiert war, wo ich so das Gefühl hatte, okay, was heißt das jetzt? Keine Ahnung, meine Mama sieht mich da drin, naja, sie kennt mich ganz gut, sie muss es ja wissen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Und ich weiß, dass ich dieses Buch eine ganze Weile habe liegen lassen, erstmal so mit diesem Begriff gearbeitet habe, der hat irgendwie, hat er sofort was in mir gemacht und ich konnte nicht so richtig, noch nicht so richtig deuten, was. Und selbst als ich dann ja, das Thema für mich so ein bisschen erfassen konnte und auch gemerkt habe, hey, Wahnsinn, was, wie ich mich da wiederfinde, wie dieses Buch beschreibt, wer ich bin, wie geht das, habe ich gleichzeitig doch unheimlich viel Widerstand auch in mir gespürt. Also das war jetzt nicht von Anfang an so ein Thema, wo ich so dachte, yay, jetzt hat das Kind einen Namen, herzlichen Glückwunsch und endlich weiß ich, wie ich ticke. Nein, da war ganz, ganz viel ja, Unsicherheit dabei, Ablehnung tatsächlich auch, weil ich so das Gefühl hatte, ne, da alles, was so auch beschrieben wurde, von oder wie Hochsensible häufig durch das durch das Außen beschrieben werden, im Sinne von zu schüchtern, zu sensibel, zu nah am Wasser gebaut, zu ruhig, ne, all diese Themen. dachte ich so, ja super, aber möchte ich jetzt, dass die Menschen, also dass ich jetzt eine Bestätigung dafür habe, dass die Menschen das zu mir sagen? Boah, war schwierig am Anfang. Und ich glaube erst, ja, das war 7, 8 Jahre später. Also ich habe das dann immer mal wieder, habe mich damit beschäftigt, aber nicht so richtig intensiv. Und 7, 8 Jahre später habe ich dann einfach gemerkt, okay, irgendwas muss ich jetzt in meinem Leben ändern. Ich brauche, irgendwas ist da doch, was ich nicht richtig fassen kann, was ich gerne ändern möchte. Und habe dann ein Coaching gemacht, also selbst ein Coaching gemacht zum Thema Hochsensibilität und Berufung. Genau, das war das beim Institut für Hochsensibilität. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, ja, wow, irgendwie bin ich ja doch richtig. Es scheint doch was mit mir zu tun zu haben. Und ja, habe als erstes in dem Moment eigentlich mal so die Perspektiven und Möglichkeiten entdecken können, die sich dem wirklich, ja, die darunter liegen. Und das war wirklich ein Augenöffner für mich. Also das hat unheimlich viel gemacht.
Und würdest du sagen, dass du vorher unter bestimmten, ich sag mal, eigenen Mustern so ein bisschen gelitten hast und nicht so richtig wusstest, warum ist das so? Bin ich irgendwie komisch oder so? Oder wie war das so?
Absolut.
Ja.
Ja, absolut. Also ich hatte oft das Gefühl, nicht so richtig zu sein, so wie ich bin, ne? Oder nicht so richtig dazu zu gehören. Das war in der Schulzeit schon so. Das war, weiß ich nicht, im Berufsleben gab es immer wieder Situationen, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt in der Position, aber irgendwie weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ne? Dann kam oft auch dieses Thema Imposter-Syndrom kam dazu. Was sehen die anderen in mir, was ich nicht in mir sehe, warum sehen die das? Ich fühle das nicht. Ne? Also da war ganz viel ja, oft Verwirrung irgendwie und auch wie so eine Suche, ne? Wie so eine ständige Suche nach irgendwas, was ich nicht richtig, aber ich wusste nicht wonach. Ne? So, und dadurch aber auch schon relativ früh immer viele Dinge auch ausprobiert, habe immer geguckt, okay, wie kann ich, also vielleicht würde man es heute unter ein Stück weit Optimierungswahn, aber habe immer geguckt, okay, was kann ich noch besser machen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich mich persönlich entwickeln. Aber auch da habe ich immer gemerkt, dass ich viele Dinge lernen durfte, viele Tools an die Hand bekommen habe, die aber nie so richtig griffen. Ne? Also ohne diesen, ja, ich nenne es jetzt heute so ein bisschen ohne den Schlüssel der Hochsensibilität, den ich da für mich sozusagen entdeckt habe, war das immer so ein bisschen wie in so einem luftleeren Raum. Ne? Also mir wurde was angeboten und ich habe das immer, ne, unheimlich gerne alles an mich gerissen und genutzt und konnte es aber nie richtig anwenden oder nicht auf mich anwenden oder es hat nicht richtig gepasst. Also das war immer ja, nicht ganz, kein richtiger Match. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie sind da Punkte, die ich einfach, ja, die ich noch nicht so richtig erfassen kann. Und das habe ich dann durch die Ausbildung rausfinden können und habe da einfach, ja, tiefere Ebenen entdeckt oder auch Seiten von mir erkannt und entdecken dürfen, die bis dahin einfach verschlossen waren. Ja. Kann man das so ein bisschen nennen. Und Muster sicherlich vor allem, ich glaube, vor allem so das Thema Beziehungen, nicht unbedingt, ne, also Beziehungen jeglicher Form, aber letztendlich habe ich schon auch immer gemerkt, okay, so wirklich ins Vertrauen zu kommen mit Menschen fiel mir schwer. Mich wirklich zu zeigen, wie ich bin. Am Ende wusste ich gar nicht so richtig, wer ich bin. Ne? Aber man kann es halt auch so schwer fassen, wenn man das ganze Leben damit, ja, man lebt ja das ganze Leben damit. Ne? Also es gibt ja nicht Zeitpunkt X, wo gesagt wird, so ab heute bist du hochsensibel, sondern ne, man wird ja damit groß und für einen ist das die Realität. Ne? Und daraus entsteht natürlich ein Bild von sich selbst, von der Welt, ne? Ein Werteverständnis, was ja, durch viele Erfahrungen geprägt ist, die man gemacht hat, ob das jetzt positive oder negative waren, aber irgendwie immer mit diesem unterschwelligen Gefühl von irgendwie ist da was. Ne? So, genau. Und damit, das trägt man so, aber wie gesagt, man lebt ja damit. Ne?
Ja, klar, man steckt ja nur sozusagen in sich drin und weiß irgendwie gar nicht so richtig, wie die Widerspiegelung sozusagen auch ist und ob man dann wirklich so richtig ist, wie man ist, ne? Das ist ja immer so ein, immer so eine Frage, die man sich häufig auch, wenn man noch ein bisschen jünger ist, auch stellt und hoffentlich irgendwann die Antwort findet. Und das ist total schön, dass du das so beschreibst, dass du die Antwort für dich sozusagen gefunden hast. Und mich würde natürlich jetzt interessieren, du hast jetzt so ein bisschen gesagt, ne, wie du dich gefühlt hast. Was ist denn Hochsensibilität? Ne? Da gibt es ja sicherlich auch eine Range, ne, von ein bisschen bis zu ganz dolle und so. Und wie würdest du es beschreiben?
Vielleicht, ja, vielleicht zu Beginn oder so ein bisschen als erstmal zum Verständnis ist tatsächlich das Thema Hochsensibilität ja ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Also es ist sozusagen ein Wesenszug, der angeboren ist und der in unserem Gehirn sozusagen dem zugrunde liegt. Es gibt im Zwischenhirn einen Bereich, der nennt sich Thalamus, und das ist sozusagen ein Bereich, der die Reize sowohl von außen als auch von innen sammelt und filtert. Und bei Hochsensiblen ist dieser Filter eben ja nicht so engmaschig, der ist offener, ne? Der lässt einfach viel, viel mehr Reize durch. Und das ist sozusagen so ein bisschen ja, die Grundlage, die biologische Grundlage, wie es überhaupt dazu kommt, dass hochsensible Menschen intensivere Wahrnehmung haben. Ja, sich mit viel mehr Reizen auseinandersetzen müssen am Ende und diese eben auch verarbeiten müssen. Und das, was ja oft dann so ein bisschen daraus resultiert, ist eine gewisse Reizüberforderung, ne? Gerade in der heutigen Zeit. Ich glaube, Menschen, selbst Menschen, die nicht hochsensibel sind, können sich hochsensibel fühlen, weil einfach so viel in so einer Schnelligkeit heutzutage auf uns einprasselt, ob das Informationen sind, ob das ja auch, ich habe auch manchmal das Gefühl, selbst die inneren Gefühle werden irgendwie manchmal schneller, ne? Schon allein durch diese ganzen Impulse, die gesetzt werden von außen. Und das spielt dann eben alles zusammen, dass du sowohl die innere, also so dich in deinem Körper, die innere Wahrnehmung eine stärkere und intensivere ist, als auch die äußeren Reize. Und das kann dann eben auf ja, auf visueller Basis, auditiv natürlich sein, aber eben auch auf emotionaler Basis, dass du einfach Stimmungen wahrnimmst, aber eben auch deine eigenen, ein Stück weit auch eigene Körperreaktionen sogar, ne? Also was in deinem Körper passiert, dass du da eine viel ausgeprägtere und intensivere, intensiveres Gefühl für hast. Und das kann ein Stück weit überfordern, natürlich, vor allem wenn man einfach nicht weiß, wie damit umzugehen, ne? Wie man da einfach das für sich einsortieren kann, nutzen kann, oder eben auch immer wieder in Situationen kommt, wo man dann einfach so eher das Gefühl hat, boah, es ist einfach alles viel zu viel. Ich muss hier raus, ne? Genau.
Ja, was würdest du sagen,
Das erstmal so als Grundlage gibt.
was sind so typische Mythen, die dir so auch begegnen? Also ne, wird sicherlich auch viel vermischt. Ich denke immer so die ganze Zeit auch so an das Thema introvertiert sein und sowas, ne? Also, aber was würdest du sagen, sind so Themen, also Mythen, die man so mit Hochsensibilität so in Verbindung bringt?
Genau, also ich finde so das allererste, was immer am häufigsten kommt, ist, Hochsensible sind nicht belastbar. Das ist irgendwie gefühlt
Okay.
so, ne? Also ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal begegnet ist oder ob du man das vielleicht, aber das ist so etwas, was mir immer häufig begegnet ist, ne? So, und dieses, auch wenn es nicht gesagt wird, weil wie gesagt, muss ja nicht gesagt werden. Ich spüre es ja, wenn jemand sowas denkt, aber dieses Gefühl von, boah, nee, komm, ne? Da kann man nicht so viel zutrauen. Und das finde ich so eine spannende Geschichte, weil tatsächlich kann man das auch wirklich für sich, glaube ich, erst auflösen, wenn man eben das Wissen und ja, so ein bisschen das Bewusstsein für die Hochsensibilität hat. Warum? Weil wenn du das nicht weißt, dann ist irgendwie wie so ein Teil von dir ist ein blinder Fleck weggesperrt, nicht sichtbar. Ne? So, das heißt, solange du das du damit lebst, aber nicht wirklich im Bewusstsein hast, ist das wie so eine angezogene Handbremse. Ne? Also du fährst quasi auf der Straße, auf der Autobahn vielleicht sogar auf der Überholspur mit angezogener Handbremse. So, das hat einen enormen, enormen Kraftaufwand, eben diese Außenreize, Innenreize, all die Themen, mit denen man sich dann nicht beschäftigt, weil man eben das Bewusstsein nicht dafür hat, die einem aber doch begegnen, Tag für Tag sozusagen zu leben. Und wenn sich diese Handbremse löst, merkt man erstmal so, boah, ne, dann kommt man manchmal sogar fast ins Schleudern, was dafür überhaupt für eine Kraft hinter sein kann und was man für mit seiner Intuition, mit seiner Wahrnehmung, mit seiner Empathie und mit all den Themen eigentlich für eine unheimliche Kraft hat, Dinge in der Welt und für sich zu bewegen. Und das zu spüren ist, ja, ist eine unglaubliche Erfahrung, eine unglaubliche Power sozusagen. Aber deswegen will ich nur sagen, also das wäre so ein Punkt für mich, hochsensible, nicht belastbar, geht für mich seitdem nicht mehr zusammen, ne? Weil, wie gesagt, den Alltag zu wuppen mit eben einem Gefühl von irgendwie passe ich hier nicht, das ist ja auch nicht tagtäglich so, aber doch eben häufiger, irgendwie passe ich hier nicht so richtig rein oder ich weiß gar nicht so richtig, wohin mit mir, ist auf jeden Fall ein Riesen. Ja, Riesenkraftakt in Form, aber auch von einer Leistung, finde ich. Absolut. Genau. Dann wird häufig gefragt, ist Hochsensibilität eine Krankheit? Tatsächlich, so wie eingangs so ein bisschen beschrieben, ist es keine Krankheit. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist ein Wesenszug und dementsprechend ja, und darf es auch nicht diagnostiziert werden. Ne? Also, anders als bei Themen wie ADS, ADHS, wo es ja wirklich Krankheitsbeschreibungen und ja, dementsprechend auch Therapie Möglichkeiten gibt, ist Hochsensibilität eben etwas, was man super gut begleiten kann, wo man wirklich tolle Möglichkeiten hat, für sich ja, einfach zu schauen, wie kann ich meinen Alltag strukturieren, wie kann ich gut damit leben. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, aber es kann halt nicht therapiert werden wie eine Krankheit sozusagen. Ne? Das kommt auch manchmal die Frage, gerade auch in Bezug auf Kinder natürlich häufig. Was machen wir jetzt, ne? Wenn dann von Schule und so weiter diese Themen hochkommen? Können wir was tun? Kriegen wir Unterstützung? All diese Möglichkeiten gibt es, aber es ist eben keine Krankheit. Genau. Und das Thema introvertiert hast du angesprochen. Tatsächlich ist das so, dass ja wahrscheinlich 70% der Hochsensiblen auch eher introvertiert sind. Ne? Also man kann ja schon sagen, vielleicht 20% der Menschen sind sowieso hochsensibel. Das ist auch immer schon mal nochmal eine spannende Hausnummer, finde ich, weil das viele gar nicht glauben, ne? So jeder Fünfte bis Sechste. Und die Tendenz bei Kindern ist steigend tatsächlich. Also auch da wurde mir gerade auch erst wieder aus einer Kita berichtet, dass ja, dass wenn man mit dem Thema bewusster umgeht, man auch merkt, dass mehr und mehr Kinder eben diese Fähigkeiten und diese feinen Antennen auch haben. Und ja, man sagt, circa 70% davon sind introvertiert, eher introvertiert, aber es gibt auch eben die 30%, die wirklich auch rausgehen, ne, und risikofreudiger sind. Und was man aber für alle, glaube ich, sagen kann, und das fand ich auch nochmal so eine spannende Erkenntnis, ist, dass Hochsensible insgesamt aber auch wirklich ja, immer gerne bereit sind, neue Erfahrungen zu machen. Ne? Also ganz anders, als wie man sich vielleicht manchmal fühlt, oder vielleicht hat das dann eben auch damit zu tun, ja, wie man das schon für sich integrieren konnte, was man für Erfahrungen vielleicht auch gemacht hat, aber dass man, dass viele Hochsensible immer wieder auch nach was Neuem suchen, danach streben, irgendwie neue Erfahrungen zu machen, die Welt zu erkunden, Dinge zu entdecken, ja, um ihr Leben zu genießen und eine tolle Zeit zu haben.
Ja, spannend. Du hast ja selber auch zwei Kinder, die sind auch auf dem Spektrum irgendwo angesiedelt mit Sensibilität oder Hochsensibilität. Wie gelingt dir das so im Familienalltag, die so auch zu stärken und sie nicht zu überfordern? Weil das kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein Drahtseilakt ist, wenn du noch zwei so eine quirligen Kleinen da hast, die mit den Antennen ganz weit draußen sind.
Ja. Ob es mir immer gelingt, sie nicht zu überfordern, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich schaue natürlich schon auch was wir tun können, um sie zu stärken. Und ich glaube, der Fokus liegt mehr auf dem Stärken, weil ich da einfach ganz, ganz viel Potenzial drin sehe. Wenn wir unseren Kindern das Gefühl geben können und das wirklich authentisch, ich vertraue dir, ich habe Vertrauen in dich und in das, was du kannst. Ich meine, das ist für Kinder sowieso ja die wertvollste Basis, die wir ihnen schenken können. Aber eben gerade für hochsensible Kinder ist das wie ein, ja, ich glaube, wie etwas, was sie aufblühen, noch mehr aufblühen lässt, wo gar nicht erst so dieser Wunsch nach diesem extremen Rückzug kommt, wenn ich eben gar nicht das Gefühl habe oder gar nicht das Gefühl bekomme, so falsch auf dieser Welt zu sein. Ich glaube, das ist der allergrößte Hebel und das schönste Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, eben von Anfang an, ja, dieses Vertrauen in sie zu haben. Und was natürlich dem ein Stück weit einhergeht, ist dann auch so ein bisschen das Vertrauen in uns selbst, was wir haben müssen, ne, irgendwie, um das so gut begleiten zu können. Und ich glaube, da geht es nicht immer nur um Wissen. Das hilft natürlich dabei, wenn ich weiß, okay, was macht Hochsensibilität aus? Könnte mein Kind da reinfallen? Ah ja, gucken wir uns einfach mal an, ist spannend. Gehen wir einfach mal rein, so ungefähr. Und dann Dinge auszuprobieren, die dem eben ja, zugutekommen. Am Ende ist es, glaube ich, immer ein Ausloten von, was ist gerade das Bedürfnis meines Kindes? Sowieso und ohnehin ja, ne? Gilt ja für jedes Kind. Aber und da einfach nur ein bisschen genauer vielleicht hinzugucken oder auch zu schauen, okay, welche Anzeichen gibt es, welche Signale sendet mir mein Kind, welche Worte wählt es vielleicht auch schon, was kann es artikulieren, um mir zu sagen, wie es ihm geht und was es braucht. Und das dann ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, ne, diese Haltung zu haben, okay, du bist mein Kind und du bist vielleicht 3 oder du bist 6 und trotzdem glaube ich dir, was du mir sagst. Ne? Also ein so ein Beispiel, was eine Erfahrung ist, die ich machen durfte, ist mein Sohn, der mir sozusagen sagt, Mama, ich merke, ich bin warm, ich werde krank. Ne? Und oh ja, okay, na komm, dann lass mal schauen, wie sieht es aus? Temperatur gemessen im normalen Bereich, nicht erhöht. Zum Nachmittag hin ruft die Kita an und sagt, mein Kind hat Fieber und ist krank. So, also dieses Gefühl, was er hatte am Morgen, dass da irgendwas nicht mit ihm stimmt und dass da was passiert, wo er nicht gesund ist, das schon artikulieren zu können. Mit 6 Jahren oder noch früher, ich glaube, das fing schon, glaube ich, mit 4 an, ist eine enorme Stärke, ne? So dieses Gefühl zu haben für den Körper und die eigene, Befinden, also für ja, einfach die eigene Gesundheit. Welcher Erwachsene hat das heute noch
Ja,
oder hört da drauf, ne?
total.
Und das sind so diese kleinen, feinen Dinge, die man, glaube ich, nutzen kann. Oder wenn man merkt, dass das Kind vielleicht nicht gut in den Schlaf kommt und ich immer wieder sage, oh, leg dich doch mal hin, komm zur Ruhe, ne? Was machen wir jetzt? Halt mal die Beine still. So, wenn ich merke, dieses Kind braucht Bewegung, dann ist das die Form der Entspannung, ne? Und sicherlich muss man dann gucken, geht es jetzt ums Spielen, geht es wieder ums sich hochpushen oder ist das wirklich eine Art von, wie kommt mein Kind runter? Also klar kann man mit Dingen wie vielleicht kommen wir da auch noch zu gewissen Yoga-Sachen, Kinder-Yoga, Bewegung, ne, draußen in der Natur sein. Da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel machen im Alltag. Aber eben auch zu erkennen oder die Augen dafür offen zu halten, okay, was ist es wirklich, was mein Kind braucht? Und ich glaube, wenn man da mit reingeht, mit diesem Gefühl, und das authentisch auch meint, weil das ist so der nächste Punkt, ne? Wenn ich versuche, jetzt Dinge umzusetzen, wo ich aber nicht so wirklich dran glaube, wird auch das mein Kind wieder spüren. Das sind die feinen Antennen. Und das ist halt so ein bisschen die Dynamik in einer Familie natürlich auch, die in alle möglichen Richtungen gehen kann. Ne? Das ist mal hochexplosiv, weil alle voller Emotionen aufgeladen sind und jeder die Emotionen des anderen auch noch im Top kriegt. Also bumm, jedes Mal wie die Rakete hoch. Und gleichzeitig hat man aber eben die Chance, alle auch wieder mitzunehmen mit einer gewissen, ja, mit einer gewissen Ruhe, mit einer gewissen Routine oder eben auch einfach ein Stück weit zu lenken, in den Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Also,
Ja. Ich fand auch das Beispiel spannend, was wir im Vorgespräch hatten, das Thema Kleidung, ne? Dass eben diese Kinder so häufig irgendwie über Nähte klagen, über Stoffe, die sie auf der Haut nicht ertragen können und so. Also das kenne ich natürlich auch und es ist total schwierig, glaube ich, als Erwachsener zu sagen oder damit umzugehen, wenn du irgendwie gerade im Stress bist, musst raus aus der Tür und dein Kind sagt dir, nee, da ist eine Naht an meiner Socke, die kann ich nicht leiden, ich kann die Socke nicht anziehen und dann wieder alles zurück, neue Socken und die ist nicht gut und die ist nicht gut und oh Gott, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch.
Absolut, absolut. Und das ist, glaube ich, auch so das Thema, was für, ja, für uns Eltern einfach die größte Herausforderung ist, ne? Manchmal dann so in all den Themen, die uns irgendwie auch schon im Kopf schwirren, ne? Und dieses, das ist dieses, ich glaube, das Bewusstsein dafür ist häufig sogar schon da, auch wenn ich nicht mal groß was über Hochsensibilität weiß. Ne? Wenn mein Kind mir dauernd sagt, mein Pulli ist nass, ich muss den jetzt umziehen, weil da ein Tropfen drauf gekommen ist, kann man auch sagen, oh ja,
Bisschen übertrieben.
finde ich das jetzt nötig oder nicht? Aber am Ende macht man es ja dann doch meistens. Aber es sind genau die Momente, wo es eben gefühlt alles zusammenkommt, die uns ja dann immer, oder nicht immer, aber die uns dann schnell aus der Bahn werfen oder ne, so das Gefühl geben von, ah, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Und da bei sich zu bleiben und irgendwie trotzdem zu gucken, wie man jetzt den Weg findet, weil auch diese Erfahrung habe ich machen dürfen. Meistens bringt es nichts, es durchzudrücken. Es wird nur schlimmer. Es wird einfach nur schlimmer. Und das habe ich auch ein paar Mal versucht, weil ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber nein, es ist tatsächlich. Und das darf man ernst nehmen. Ne? Und aber das ist eben so ein bisschen das, was man dann einfach auch als Erfahrungswerte hat und lernt, wenn man sich eben damit auseinandersetzt, dass man dann die Chance hat zu sagen, gut, weiß ich nicht, nasse Kleidung. Wir hatten gerade heute Morgen wieder das Thema, dass ich mir, glaube ich, bin was in der Küche gemacht und meine Tochter fragte, oh Mama, darf ich das Glas abwaschen? Sage ich, darfst du super gerne, aber es kann sein, wenn du jetzt spielst mit dem Wasser, dass dein Pulli nass wird. Möchtest du gleich einen neuen anziehen oder ne, so? Und dann kann man darüber reden, weil dann sind die Dinge nicht mehr so, wie soll ich sagen, so fremd und auf einmal war es nicht mehr so wichtig, dieses Glas abzuspülen. Kann man jetzt auch sagen, okay, war das jetzt richtig oder nicht? Aber
Ja, sie hat
zumindest einfach,
abgewogen, ist doch super.
genau, es geht, sie hat die Entscheidung dann,
Ja.
ne? Und sie kann sagen, geht sie jetzt die Gefahr ein, dass alles nass wird und sie dann eventuell den Pulli wechseln muss? Oder ist es dann vielleicht auch nicht so wichtig, das Glas abzuspülen, ne? Aber das meine ich mit dem Ernst nehmen, ne? Die Kinder da mitzunehmen und nicht zu sagen, oh Mann, komm, du. Damit das,
Stell dich
ach,
nicht
ne, so,
an.
sondern einfach, und dann kann man ja auch wieder, ja, ich will nicht sagen vorbeugen, aber ne, ein Stück weit lenken und damit umgehen. Und
Ja.
Kleidung kaufen, weiß ich nicht, die definitiv einmal anprobiert wird, ne, fühlt sich alles gut an, ja oder nein. Und auch so das Thema Entscheidungen, das ist ein super spannendes bei Kindern, weil auch dort unterschiedlich entschieden wird. Also oft sind wir ja, ich kenne das auch von mir, ne? Was möchtest du essen? Das, das, das oder das? Und dann stehen alle da, oh, keine Antwort, ich kann mich nicht entscheiden. Ne? Oder sagt man, oder sind es Kinder, die Entscheidungen treffen, indem sie eine Sache gefragt werden und dann ja oder nein entscheiden. Ne? Also möchtest du, keine Ahnung, Kartoffelbrei heute essen? Fragezeichen. Dann kommt das Gefühl, was die Kinder ja haben, ja oder nein. Oder und so geht man dann weiter. Ne? Aber eben auch das kann Überforderung bedeuten, wenn man zu viele Möglichkeiten, zu viele
Ja.
Optionen bietet. Also es ist, du merkst schon, es ist einfach so ein Riesenspektrum, was man schwer in so ganz enge Cluster führen kann. Ne? Es geht wirklich um das. Aber solche Beispiele wie mit der Kleidung, mit Lautstärken, mit auch Kälte, Wärmeempfinden, auch ein super intensives Thema bei Kindern, ne? Ziehe ich jetzt noch was drüber, noch was drüber, noch was drüber, oder kriegt mein Kind die Motten, wenn ich das, es ist einfach zu heiß. Nur weil ich vielleicht das Gefühl habe, ich stehe am Spielplatz, bewege mich nicht und es ist mir zu kalt. Also, ne, so diese Geschichten ernst zu nehmen. Und da kann man, glaube ich, super viel machen für die Kinder. Und immer wieder dieses Stärken, dass das eigene Gefühl richtig ist. Das ist, glaube ich, das, was man wirklich, ja, und das heißt nicht, dass jede Entscheidung, die das Kind trifft, die richtige ist. Ne? Das meine ich damit nicht. Ich glaube, ich hoffe, ich kann verständlich machen, was
Du
das
meinst die
bedeutet.
Wahrnehmung auf jeden Fall.
Ne? Aber die Wahrnehmung, dass die richtig ist und dass man dann zusammen guckt, in welchem Ausmaß, in welchem Maß kann das Kind jetzt selber entscheiden, was daraus erfolgt und ne, was daraus abzuleiten ist, oder ist das dann die elterliche Pflicht, dort sozusagen für Gesundheit, Wohlbefinden und so weiter zu sorgen. Ja.
Du hast ja nun gerade auch schon beschrieben, dass es bei euch auch so ein bisschen turbulent teilweise ist, ja logisch, ne? Ich meine, mit zwei Kindern ist es immer turbulent und jetzt bist du nun auch jemand, der da wahrscheinlich auch reagiert. Hast du da für dich so Strategien gefunden, nachdem du dich jetzt sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt hast, wie du sozusagen für dich auch sorgst, damit du dich teilweise abgrenzen kannst, damit du deine Bedürfnisse irgendwie erfüllen kannst, damit du weißt, wie du wieder in deine Energie kommst? Kannst du da vielleicht so ein paar Sachen beschreiben, was du so für dich tust?
Am Ende ist es das, ich will nicht sagen das Gleiche, was wir für unsere Kinder auch tun, aber eigentlich heißt es genauso, und das glaube ich, also das zumindest habe ich für mich gespürt, habe ich lange nicht wahrgenommen, dass so gut, wie ich für meine Kinder sorgen möchte und kann, so gut, mindestens so gut muss ich für mich selbst sorgen, wenn nicht sogar mehr. Was bedeutet, dass ich, ne, ich glaube, wir das auch vom Kopf her immer wissen, ne, dass es unseren Kindern nur gut gehen kann, wenn es uns gut geht. Aber was bedeutet das so konkret? Und das ist wirklich schwierig umzusetzen, finde ich. Also gerade in diesen Zeiten, wo man versucht oder wo man darauf bedacht ist, die Bedürfnisse eines jeden irgendwie gut zu erkennen und dann auch noch das zu übersetzen, zu schauen, was bedeutet das, was muss daraus erfolgen. Es ist unheimlich schwer, seine eigenen Bedürfnisse auch noch auf dem Schirm zu behalten. Und gleichzeitig so, 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 so nicht nur wichtig, sondern tatsächlich geht es gar nicht ohne. Also ich hatte viele Momente tatsächlich auch in den letzten Jahren, auch in den letzten 2 Jahren, auf denen ich jetzt wirklich so auf dieser intensiven Reise war, wo mein Körper gesagt hat, hier ist jetzt Ende. Und das kommt nicht von ungefähr. Das war natürlich die extreme Innenschau, die ich auch betrieben habe und wo ich mich viel mit mir auseinandergesetzt habe, aber eben auch ja schon auch, wie soll ich sagen, je mehr ich mich damit mit mir und meinen Bedürfnissen und meinem Umfeld auseinandergesetzt habe, gefühlt umso mehr wurde das irgendwie, ne? Und der Tag hat einfach nicht genug Stunden für das, was eigentlich gut wäre, alles umzusetzen. So, was bedeutet das jetzt im Klartext? Für mich ist rausgekommen, dass Schlaf ein essentiell wichtiges Thema für mich ist. So, für Mütter kennen das bestimmt auch einige viele. Ich weiß nicht, in welcher Schlafsituation, da gibt es ja heutzutage irgendwie auch alle Möglichkeiten, und das ist so schön. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass Schlafen bei meinen Kindern ist für mich, hat das jetzt gerade eine Grenze erreicht, zum Beispiel. Ich brauche mein Bett, ich brauche meinen Raum, ich brauche meinen Rückzug, um wirklich schlafen zu können. So, also, ne, also nicht nur, wie lange schlafe ich, auch die Schlafqualität ist unheimlich wichtig. Also Regeneration ist für Hochsensible eigentlich das A und O. Und das passiert auch häufig und meistens über den Schlaf. Vielleicht kennt das der ein oder andere auch. Wie viel dann in der Nacht verarbeitet wird, das muss passieren, damit diese Reize eben auch verarbeitet werden. Bewegung war für mich schon auch immer ein wichtiger Punkt. Das habe ich schon früh erkannt auch, dass übers Laufen, Walken bis hin zu Joggen, je nachdem, wie fit ich bin, dass aber Bewegung in der Natur immer ein guter Punkt ist, wo ich auch schnell von meine Stimmung sozusagen von, keine Ahnung, hier unten nach hier oben wieder schrauben kann in eine Lösungsorientierung. Den Hebel, den kannte ich schon. Was ich bisher wirklich unterschätzt habe, ist aber das Bewegung in der Natur und slowly, Yoga, schön, dass das so die eine Seite der Medaille ist, dass aber Bewegung, die wirklich auch mal Kraft erfordert, die richtig was in Gang setzt, die richtig stärkt, definitiv auch ein wichtiger Punkt für mich ist. Kickboxen, irgendwas in die Richtung, Krafttraining, irgendwas, wo man merkt auch, dass der Körper gestärkt wird, dass man ja, dadurch auch das Mindset wieder stärkt. Unheimlicher Gamechanger für mich gewesen. Also auch das Thema Wut. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber für mich ist das auch etwas, was ich lange, 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 lange ja, überhaupt nicht mehr gefühlt habe, um ehrlich zu sein. Also ich war einfach nicht mehr wütend. Ich habe es komplett verdrängt. Das kam jetzt alles so hoch und das war manchmal nicht schön, ne? Weil das war viel zu impulsiv, das war viel zu heftig, das war, ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt. Dafür Kanäle zu finden. Und das sind eben aber, ne, also da spreche ich jetzt sowohl für uns Mütter als aber auch für die Kids. Die brauchen das genauso. Die brauchen auch Kanäle für diese Gefühle wie Wut. Ne? Die müssen auch eine Möglichkeit haben, sich mal so richtig zu reiben irgendwo. Ne? Und das zum Beispiel sind auch Möglichkeiten, ja, wo man einfach merkt, alles, was an Input reinkommt und je mehr Input reinkommt, umso mehr muss auch wieder ausgedrückt werden. Ausdruck, also über Bewegung, Ausdruck über Sprache, Singen, Tanzen, über ja, zur Not mal kämpfen, schreien, was auch immer. Ne? Aber es muss raus. So. Und darüber versuche ich tatsächlich so in meinem Körper den täglichen Energiehaushalt ja, einfach zu ja, im Fluss zu behalten, sozusagen. Ne? Ja.
Ich glaube, das gilt, glaube ich, auch für alle irgendwie so.
Alle.
Ja,
für alle. Ja,
weil,
ja.
Genau, also ich bin ja auch sehr mit Sport auch unterwegs und ich liebe das, weil es mich einfach immer wieder so klärt, wie du es auch gesagt hast, ne, dass man auch wieder so in diese Lösungsorientierung kommt, gerade beim Laufen oder so, bei so monotonen Sachen, wo man ja jetzt nicht wirklich drüber nachdenken muss, muss ich den Fuß jetzt da hinsetzen oder da hinsetzen. Was anderes ist natürlich, wenn du jetzt sowas Komplexeres machst, wie Kickboxen oder sowas, da kannst du komplett mal die Gedanken ganz wegpacken, weil da musst du dich dann konzentrieren, dass du da die Koordination hast und sowas. Also von daher, cool. Finde ich richtig.
Pausen schaffen und Ernährung,
Ja.
absoluter Gamechanger. Also auch
Okay.
das, ne? Und auch das für die Kinder nochmal unheimlich wichtiges Thema, auch weil dort, das habe ich noch nicht so gesagt, aber auch ein Thema von Hochsensibilität, woran das viele Erwachsene vielleicht auch manchmal erkennen, ist auch so zum Beispiel das Thema Medikamenteneinnahme oder Alkohol. Wie stark reagiere ich auf was? Kann
Okay.
auch, ne? Das ist auch eine Wahrnehmung, eine intensivere Wahrnehmung als vielleicht bei anderen. So, das kann sich verändern im Leben, ne? Das kann immer wieder sich neu auch. Aber nur das, ja, dass das auch nochmal so ein Gedanke, der da auch zu führen kann, dass man sagt, okay, warum verordnet mir der Arzt das und das? Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, es ist too much. Ne? Also das kann auch passieren, als Beispiel. Aber dementsprechend auch der Körper als dessen, ja, was sozusagen all das, diese unglaubliche Kraft und trotzdem aber eben auch so diese ganzen Bewegungen und Themen und Reize in sich, diese schnelle, zum Teil sehr, sehr schnelle Verarbeitung von Gedanken und Gefühlen, ja, das alles sozusagen beherbergt, der muss eigentlich topfit sein. Ne? Und das gilt für Kids, die natürlich viel schneller noch in so einer Form sind, bedeutet aber auch immer so ein bisschen die der Punkt zum Thema Ernährung, sicherlich, ja, was tut Ihnen gut, wo reagieren Sie besonders heftig drauf? Also das kann auch sowas sein wie zu scharf, zu heiß, aber natürlich auch zu viel, zu süß. Ne? Also das sagen die natürlich nicht, aber ne, auch diese Reaktionen kann man ein Stück weit, wie soll ich sagen, lenken durch das Wissen und einfach dann auch durch die Beachtung der bestimmten Themen und für sich auch, wie gesund bin ich, wie gesund fühle ich mich und auch da ein Stück weit wieder zu lernen, mehr noch auf sich selbst zu hören und auf seinen Körper wirklich zu hören, wirklich mal versuchen, wieder reinzugehen und zu erkennen, was braucht er gerade, was braucht er nicht. Oft gibt es ganz, ganz viele Anzeichen. Ja, und da können wir stundenlang drüber reden, aber
Ja, total. Vor allen Dingen,
ja.
also bei Kindern ist das ja diese eine Sache, ne? Die nehmen ja sehr viel wahr und die können das vielleicht dann auch, die sind ja da auch schonungslos, ne? Die sagen dann, ne, bäh, schmeckt mir nicht oder habe ich Lust drauf oder keine Ahnung was. Aber bei uns Erwachsenen, vor allen Dingen bei uns Frauen, ist das ja immer so eine Sache, was du vorhin auch schon angesprochen hast, ne? Diese Verbindung zum Körper ist ja häufig gar nicht mehr wirklich vorhanden. Also das haben wir uns irgendwie, also ich kann von mir sprechen, ich habe es mir irgendwann sozusagen abtrainiert. Ich habe ganz viel sozusagen den Körper immer unterdrückt und zu sagen, du hast hier gar nichts zu sagen, ich bestimme hier.
Richtig, genau, ja, absolut,
Und
kenne ich.
irgendwann hat er dann auch wirklich gesagt, okay, dann sage ich nichts mehr. So, und da wieder zurückzukommen, sozusagen nach Hause zu kommen und dem Körper zu sagen, pass auf, du bist hier sicher, ich sorge für dich, ich passe auf dich auf, ich gebe dir, was du brauchst und so, das ist ja ein echter Weg, ne? Also das gilt jetzt nicht nur für Menschen mit Hochsensibilität, sondern, glaube ich, für alle und
Absolut,
vor allen Dingen, glaube ich, für uns Frauen, weil wir da einfach nochmal anders sozialisiert sind und anders auf unseren Körper schauen als Männer. Und deswegen, das ist ja gar nicht mal so einfach, aber ich glaube, das kann man eben auch Schritt für Schritt wieder lernen.
absolut. Aber das sind ja am Ende, glaube ich, genau die Punkte sozusagen, die auch unseren Kids dann wieder helfen, ein Stück weit, wenn wir oder auf uns achten und da als Vorbild einfach auch vorangehen. Ne? Auch das wird sehr, sehr schnell wahrgenommen, ne? Wenn ich sozusagen in die eine Richtung das eine erzähle, aber wie achte ich auf mich selbst und das nicht so richtig in Einklang ist, muss das nicht mal bewusst wahrgenommen werden, aber ist das auch wieder etwas, was eben natürlich Kinder mit feinfühligen Antennen auch schnell durchhaben,
Ja,
ne?
voll.
So, und auch checken, ne? Und das soll kein, ne, das soll kein, das ist keine Gefahr, es ist einfach nur, glaube ich, die Frage des Umgangs und der Kommunikation. Und wie ehrlich bin ich mit mir selbst, wie ehrlich bin ich dann einfach auch meinem Umfeld gegenüber und wie sehr habe ich den Anspruch an mich zu funktionieren, perfekt zu sein? Irgendwie, oder kann ich mich genauso auch, so wie ich das Umfeld für meine Kinder, für meine Familie schaffe, wie schaffe ich das Umfeld für mich, um mich genauso fallen zu lassen und eben genauso ich sein zu dürfen in all den Momenten und so authentisch, um diese Erfahrungen und die schönen Momente, und das finde ich auch einfach immer so ein, was so schnell in Vergessenheit gerät, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, man denkt oft an die Limitierungen, an die Begrenzungen. Was bedeutet das jetzt? Was muss man gegebenenfalls organisieren? Mit wem muss man sprechen? Aber wirklich so diese Momente, die man manchmal überhaupt nicht, die kann man nicht planen, ne? Die kann man nicht irgendwie voraussehen. Und dann gibt es diese tiefe Verbindung, und diese wunderschönen Momente manchmal, wo man denkt, wow, dass ich das erleben kann, ne? So irgendwie jetzt mit meinen Kindern zusammen, mit meiner Familie zusammen. Und das sind dann so die Minuten, die Sekunden, die dann echt einen Unterschied machen können. Und die sind, ja, das ist für Hochsensible, wenn so Hochsensible in einem Raum, das kann schon magisch sein. Das macht schon echt Spaß.
Ach, wie schön, das hast du schön
Ja,
gesagt. Mich würde noch
ja.
eine Sache interessieren, und zwar, wir leben ja nun auch in einem Zeitalter, wo wir uns, wie du es auch schon gesagt hast, ne, vor Reizen ja eigentlich kaum retten können. Hast du da für dich persönlich und auch für deine Kinder so eine Art Schutzmechanismen sozusagen geschaffen? Also, ich denke jetzt nur mal daran, an Medienkonsum, Nachrichtenkonsum, was auch immer, so in die Richtung. Wie machst du das?
Also, um ehrlich zu sein, ja, also definitiv ja. Ich selbst zum Beispiel schaue schon ewig keine Nachrichten mehr, und habe auch lange damit gerungen, weil ich einfach immer dachte, oh Gott, das ist so ignorant. Ne? Es ist so, so unter dem Motto, ich will nichts wissen von dem, was in der Welt passiert. Ich kann nicht darüber reden, ich kann nicht, ne? So, komme manchmal dann auch wie aus dem Mustopf gefühlt. Aber um ehrlich zu sein, ist das echt ein Schutzmechanismus, weil ich merke auch, ne, und das fängt bei Hörbüchern an und hört bei, keine Ahnung, Netflix auf und so weiter. Je nachdem, mit was für einer Kost ich mich sozusagen beschäftige, hat das Einfluss auf meine Stimmung.
Ja.
Und das ist enorm, ne? Und das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man daraus dann mit diesem Energielevel dann sozusagen in die Welt rausgeht und ja, Dinge anpacken möchte, verändern möchte, muss man sich schon tatsächlich gut überlegen, mit was tue ich das und was, ne? Oder ich habe jetzt gerade erst wieder, bin ich auch ehrlich, WhatsApp-Gruppen ausgetreten ohne Ende, weil das mich unheimlich ja, zum Teil auffrisst, ne? Und das ist dann auch nur mal kurz gescrollt, das ist nur mal kurz eine Nachricht gelesen, das ist nur mal irgendein Kommentar. Aber am Ende hat auch die Miriam vom Institut mal gesagt, und das fand ich so einen krassen Moment, selbst jeder einzelne Kontakt übers Handy ist wie ein Kontakt. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man mit, weiß ich nicht, wie viel hunderten Menschen am Tag in Kontakt ist energetisch. Selbst wenn es nur über eine WhatsApp-Nachricht ist, die nicht mal an einen adressiert ist. Aber wenn man dieses Empfinden hat und wenn man sich sozusagen auch ein Stück weit ja darauf einlässt, dann ist das ein energetischer Kontakt und der kann mir Energie geben oder Energie rauben. So, das ist natürlich ne, das unterliegt meiner Bewertung sozusagen. Aber am Ende macht es was mit mir. Das muss ich mir überlegen. Und das sind definitiv Dinge, ja, über die man sich mal mehr, mal weniger bewusst ist, gebe ich auch zu. Und dann, ne, verfällt man wieder irgendwie irgendwo rein. Und es sind ja auch zum Teil, sind ja so inspirierende, so tolle Geschichten ja auch oft dahinter. Man will ja nicht alles ausblenden, ne? Ganz im Gegenteil, man möchte ja in Verbindung kommen mit Menschen. Und Verbundenheit für Hochsensible ist das größte Geschenk. Echte Verbundenheit mit jemandem. Aber dann ist halt die Frage, ist, ne, so ein Gruppenchat, wo irgendwo was gepostet wird, ist das eine echte Verbindung jetzt für mich oder nehme ich mir doch lieber die Zeit und gehe mit jemandem tollen Kaffee trinken, was auch immer. Ne? Aber und das Gleiche gilt für die Kinder. Wenn die in der Schule sind, in der Kita, dann sind das enorm viele Kontakte für die am Tag haben. Ne? Das heißt, was passiert nach der Kita? Und auch das ist dann so eine Abwägungsgeschichte. Für den einen tut das total gut, einmal die Woche, zweimal die Woche noch zum Fußballtraining zu gehen, nachmittags, um sich richtig auspowern zu können. Für den anderen ist das zu viel. Ne? Medien sicherlich genauso. Die Kinder schreien ja schon fast manchmal förmlich danach, irgendwas gucken zu dürfen. Und in dem Moment darfst du dir nur bewusst sein, du kannst das machen, das ist vollkommen. Da spricht ja insofern auch nichts gegen, weil ich finde auch komplett verbieten geht irgendwie auch nicht. Ne? Sei nur bewusst, dass die das häufig natürlich tun, allem, wenn sie überreizt sind. Also, ne? Wenn ich überreizt bin, suche ich förmlich nach noch mehr Reizen. Das macht das Gehirn automatisch. Das heißt, das ist genau der Mechanismus, der dann in Gang tritt. Und bediene ich den dann oder habe ich vielleicht ein Angebot, was ich machen kann, um dem Kind da einfach eine ruhigere, eine schönere Alternative vielleicht zu bieten? Traumreisen ist für mich auch ein Gamechanger für meine Kinder gewesen. Wunderschöne Geschichte. Ne? Einfach mal abends zum Einschlafen oder auch mal zwischendurch im Alltag gemeinsam sich 10 Minuten rausnehmen, eine schöne Traumreise zu hören, liebe ich. Großartig. Finde ich eine wunderschöne Geschichte. Ja. Ja, da darf man bewusst werden und da darf man einfach schauen, ja, was tut mir gut, was tut meinem Kind gut, wann habe ich vielleicht auch mal gerade keine andere Alternative. Seien wir ganz ehrlich, ne? Es
Ja,
ist einfach
passiert
manchmal
auch.
auch so.
Klar.
Ne? Und auch da wieder nicht in die Wertung zu gehen, glaube ich, das Allerwichtigste für uns als Eltern, nicht zu sagen, oh, ne, böse Mama, hast du dein Kind vorm Fernseher gesetzt, sondern auch mit sich wohlwollender umzugehen, zu sagen, okay, die halbe Stunde, die nehme ich mir jetzt noch, dann nehme ich mir die Zeit, das Kind ist tatsächlich gerade beschäftigt, weil ich das gerade vielleicht brauche, wie auch immer. Und so, und dann habe ich aber auch wieder den klaren Kopf und kann weitermachen oder was auch immer. Ne? Also ja, ich glaube, es ist wirklich einfach die Frage, übernehme ich Verantwortung bewusst oder eben lasse ich laufen. Ne? Aber ich glaube, das ist heutzutage ja schon in den seltensten Fällen. Wir sind ja viel eher dabei, viel schneller dabei, uns dafür zu werten, was wir alles gut, richtig, falsch, nicht so gut, was auch immer
Ja.
pädagogisch wertvoll tun. Ne? Also.
Total, es wird alles irgendwie gescreent und abgewogen und weiß ich nicht was. Ich finde, es ist auch tatsächlich ein Weg, ne? Also den man für sich eben finden darf, der teilweise eben auch länger dauert oder sowas. Also und da auch immer wieder, also ich kann es jetzt nur von unserer Tochter sagen, dass die zu bestimmten Zeiten viel mehr irgendwie auf dem Tablet oder sowas gucken durfte und wir das jetzt viel mehr eingeschränkt haben. Also die darf jetzt im Moment eine Viertelstunde am Tag. Da hat sie immer so einen Timer, den macht sie sich an und wenn der klingelt, dann ist aus. Und ich stelle dann einfach wirklich fest, dass es viel weniger Hickhack gibt, weil das halt auch so klar ist, dass das und weil das eben wirklich die Viertelstunde, die kann sie sich dann einteilen. Meistens, wenn sie aus der Schule kommt, will sie das dann gleich machen. Ich gehe jetzt eine Viertelstunde gucken. Da gibt es auch keine Bedingungen sozusagen dran, außer dass ich natürlich weiß, was sie guckt. Aber genau, wir hatten halt auch schon Zeiten, wo sie mehr gucken durfte und das war dann häufig eben Fass ohne Boden, will ich es mal beschreiben. Ne? Dann gab es Geschrei und Tränen und jetzt. Ja, ist das irgendwie, hat für uns war es auch ein Weg sozusagen, das zu lernen, wie wir damit besser umgehen. Aber das, wie du schon sagst, da muss man eben gucken, muss man auch gucken, was das Kind sozusagen verarbeiten kann. Und offensichtlich kann unser Kind mit weniger Medienzeit, oh, welche Überraschung, besser umgehen. Also, ja. Ja.
Ja, was ist, es ist genau das, ne, weil das so ein Strudel ist. Ich meine, am
Ja.
Ende lassen wir uns an die eigene Nase, wir kennen das genauso. Ne? Nach
Ja,
einem
voll.
anstrengenden Tag, was will man? Man will auf die Couch und will sich berieseln lassen von irgendwas, einfach nur um abzuschalten. Und
Ja,
am Ende
genau.
sind die Kinder genau das Gleiche. Es
Ja,
ist genau
voll.
das gleiche Bedürfnis. Ne? Es ist nichts anderes. Und das nur ja, zu verstehen und dann am Ende zu gucken, okay, wie können wir das gemeinsam gestalten? Großartig. Ja, ist doch super.
Ja. Ich habe noch eine etwas größere Frage. Was würdest
Hm?
du dir so gesellschaftlich wünschen für den Umgang so mit Sensibilität? Weil ich glaube, dass das wirklich so. Ja, nicht so, was hast du am Anfang auch schon gesagt, nicht so hoch angesehen ist, ne, so von wegen nicht belastbar und so weiter und so fort. Aber es gibt ja ganz eine riesen Ressource, die da auch drin steckt. Und ich glaube auch, dass wir die brauchen, in dieser Welt, gerade in dieser Welt. Deswegen, was würdest du dir wünschen?
Ja, also mein Wunsch, meine Vision ist tatsächlich, dass das, weil wir merken ja gerade so ein bisschen die Bewegung, ne, von wir kennen es gar nicht bis hin zu, es ist gefühlt Modeerscheinung, will ich mal jetzt mal so ein bisschen überspitzt schon sagen, würde ich mir vor allem wünschen, dass es einfach so ganz, dass es so ganz normal wird. Jetzt mal ganz blöd gesagt, wirklich ganz normal. Also ich denke schon, ich denke immer so an dieses Beispiel Rechtshänder, Linkshänder. Weißt du, dass man überhaupt gar nicht mehr danach fragt, hochsensibel ja oder nein. Und das meine ich nicht im Sinne von eben kein Bewusstsein, sondern mit dem Bewusstsein, dass egal ne, wo ich mich in dem Spektrum oder auf welchem, ne, auf der Skala sehe, wo ich mich fühle, wo ich keine Ahnung, wie, ja, was ich vielleicht für Anzeichen habe, was ich für Merkmale, Signale für mich habe, wo ich was dran ablesen kann, dass ich jeder die Chance hat, da an seine Potenziale und an seine Stärken zu kommen und dass das eben insofern gesellschaftlich ja, angesehen ist, aber so ein Riesenwort, aber ich hoffe, verständlich machen zu können, was ich meine, dass es eben
So normalisiert
dass
ist.
jeder die Chance hat, einfach sein Umfeld, seine Bedingungen ein Stück weit, gut, das geht nicht immer, ne? Klar, ist logisch, aber doch, ja, das Bewusstsein zu bekommen, ich habe die Chance und ich habe die Verantwortung, mir, mein Umfeld und meine Möglichkeiten zu gestalten als erwachsener Mensch, ne? Meine ich jetzt, Kids, die brauchen die Unterstützung dafür und die dabei zu begleiten und eben die Schulen dabei zu begleiten, ist sicherlich eine Aufgabe und eine tolle Aufgabe, aber ich glaube, wir sind da auf dem Weg und ich glaube, wir sind da auch in so einer Bewegung gerade in diese Richtung, dass eben ja gar nicht mehr unbedingt so diese Schublade ist, wo es so, ne, ah ja, hochsensible Schublade auf, Kind rein, tschüss, Dankeschön, haben wir geklärt, sondern dass es wirklich Interesse besteht, dahinter zu gucken und zu überlegen, was kann ich tun und am Ende, wie gesagt, glaube ich, kann man da auch nochmal festhalten, geht es meist viel weniger ums Tun, sondern viel mehr um die Haltung, um das Verständnis und eben ja tatsächlich auch mein Bewertungsschema dazu. Und das würde ich mir so neutral wie möglich wünschen, damit einfach alle Möglichkeiten, alle Chancen offen sind, für jeden. Und das Schöne daran ist, dass je mehr man sich, glaube ich, auch damit auseinandersetzt, umso eher gibt es eben auch, und das habe ich auch bei mir bemerkt, immer wieder auch die Tendenz, dass man sich manchmal fragt, ma, bin ich jetzt überhaupt noch hochsensibel? Jetzt bin ich in einem Einkaufszentrum gewesen, Samstagnachmittag war gar nicht so schlimm. Bin ich noch oder bin ich nicht? Aber einfach nur durch das Bewusstsein, dass das gar nicht mehr so ein Riesenthema ist. Und das wäre mein absoluter Herzenswunsch, dass das in die Bildung sickert, dass das in die Wirtschaft sickert, dass wir bei der Gestaltung unseres Arbeitsplatzes, wo so viel passiert ist, auch in den letzten Jahren, immer mehr die Chance haben, auch genau ja, auf unsere Bedürfnisse gucken zu können, wie können wir das gestalten, aussprechen zu können. Bin ich gerne im Großraumbüro, weil ich den Trubel um mich mag, oder brauche ich es ein bisschen ruhiger? Gibt es dafür Möglichkeiten und Chancen? So, und das sind, glaube ich, so die Ansatzpunkte, die wachsen dürfen, aber eben, wie du auch sagst, unheimliches Potenzial freisetzen können, wenn wir uns dem einfach, ja, wenn wir uns dem einfach annehmen und da interessiert und neugierig sind, das zu
Ja, voll
entdecken.
schön. Voll schöne Vision auf jeden Fall. Ich würde mir das auch für alle neurodiversen Menschen auch wünschen, weil es gibt ja so viele Sachen, die ja da draußen so rumwabern, die jetzt sozusagen so ein bisschen als Problemfälle betrachtet werden und die aber auch letztlich so tolle Fähigkeiten haben, die sie gerade zum Beispiel im Schulsystem, in dem Bildungssystem nicht so leben können. Und das ist total schade. Und da gehen wirklich Biografien irgendwie kaputt, aber zum Glück gibt es immer wieder Beispiele von Menschen, die sagen, so, ich bin jetzt irgendwie diagnostiziert und ich habe das und das auf die Beine gestellt und das ist richtig cool und ich finde das immer voll schön zu sehen.
Großartig.
Ja.
Ja, absolut.
Maike, wenn man mehr über dich erfahren will oder mehr über Hochsensibilität, wo findet man dich und genau, mehr Informationen?
Ja, also genau, da ich wirklich gerade in super, super enger Zusammenarbeit mit dem Institut einfach bin, ist das für mich tatsächlich auch gerade noch so wirklich der größte Ansprechpartner. Das Institut für Hochsensibilität, gegründet in Österreich, ist tatsächlich TÜV-zertifiziert. Finde ich eine super spannende Geschichte, dass das möglich war und dass das geht. Ja, einfach Ausbildungen an zum Coach, aber eben auch Pakete für Eltern, für Schulen, für Kitas, außerschulische Bildungsträger, die sich mit dem Thema beschäftigen möchten und ja, dann eben tatsächlich auch selbst sozusagen zertifiziert werden können zu diesem ganzen Thema. Das heißt, in diesem Institut bin ich als Bildungsmentorin mit verankert und kann da sozusagen, ja, habe da eine Homepage, vielleicht können wir das in die Shownotes irgendwie mit aufnehmen,
Machen
dann
wir.
würde ich das dort alles nochmal mit niederlegen. Und gleichzeitig, ja, bin ich als Coach natürlich auch unterwegs, dann Eltern, aber auch Unternehmerinnen, Frauen im Business zu begleiten, sozusagen ihre Hochsensibilität zu entdecken, zu erforschen, da zu gucken, was möglich ist. Und das macht unheimlich viel Spaß. Also erstmal gern über das Institut, kann man super gut Kontakt zu mir aufnehmen und danach geht es dann in weitere Gespräche und da freue ich mich sehr drauf.
Das packen wir natürlich in die Shownotes. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Und liebe Maike, ich habe immer zum Schluss eine Frage. Stell dir mal vor, du triffst auf der Straße dein 18-jähriges Ich und ihr erkennt euch und es ist total vertraut und so. Und geht zusammen Kaffee oder Tee trinken, je nachdem, was ihr so mögt in euren verschiedenen Lebensphasen. Und sie hat natürlich viele Fragen an dich. Was würdest du ihr mitgeben?
18 gesagt, richtig? Nicht 80,
18.
okay. Sehr gut. 18. Ach, was würde ich ihr mitgeben? Ja, tatsächlich wäre es, glaube ich, der Rat, dass schon so, so, so viel in dir steckt und dass es gar nicht mehr darum geht, noch mehr zu lernen, noch mehr zu ja, wissen zu müssen, sondern vielmehr ums Erkennen. Und dass dieses Erkennen der Schlüssel dazu ist, für ein wundervolles, erfülltes und schönes Leben. Und ja, bitte such nicht weiter. Such nicht im Außen, such in dir.
Ja, ach, wie schön.
Das wäre mein Rat, genau.
Das ist ein schöner Satz. Ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Gespräch, Maike.
Danke dir. Danke, Selina.
Ich finde, dieses Gespräch hat so schön gezeigt, wie viel Stärke in Sensibilität steckt und wie sehr unsere Welt Menschen braucht, die fein fühlen, klar denken und natürlich auch mutig handeln. Und wenn du dir beim Zuhören gedacht hast, das bin vielleicht ich auch, dann schau unbedingt bei Maike und dem Institut für Hochsensibilität vorbei. Dort findest du ganz viele wertvolle Ressourcen, Weiterbildungen und Impulse für Familien und Bildungseinrichtungen. Vielen Dank, dass du zugehört hast, und ich freue mich auf nächste Woche wieder, wenn wir uns dann mit einer neuen Folge hier hören. Pass auf dich auf, bleib gesund und nicht vergessen, vertrau dir selbst.